Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute in großer Runde sitzen. Ist auch viel passiert, muss man sagen. Und interessant ist auch, was heute Abend in Berlin passiert ist und beschlossen wurde. Hunderte Milliarden neuer Schulden. Und wir wollen diese Frau fragen, die sich in ihren sehr viel gelesenen Meinungsstücken immer wieder einen, wie ich finde, erfrischend anderen Blick auf die Dinge leistet. Wie sie es also findet, dass jetzt tatsächlich noch mit dem alten Bundestag diese gewaltigen Kredite und Summen durchgeboxt werden sollen. Skandalös hat sie das im Vorfeld genannt und vor allem die Grünen, ich zitiere, maximal opportunistisch. Und dann fiel noch das Wort Volksverarschung. Herzlich willkommen, Sabine Rennefanz. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind.
Haben Sie alles aus dem Vorgespräch ausgeplaudert?
So, genau. Alles.
Man muss dazu aber sagen, als wir dieses Vorgespräch geführt haben, da war diese Doppelbazooka, dieser Doppelwumms, der jetzt heute Abend verkündet wurde, der war da noch nicht im Gespräch.
So,
und
also,
ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich maße mir jetzt nicht an, da das ist ja eben erst verkündet worden, da jetzt schon alles analysieren zu können. Ich muss nur sagen, also die SPD hat sich irgendwie durchgesetzt. Das ist doch eigentlich das, was SPD und Grüne vor der Wahl machen wollten. Und das, was Merz immer gesagt hat, auf gar keinen Fall kommt.
Also, wir reden gleich darüber, Frau Rennefanz. Ich will nur noch kurz die anderen Kombattanten vorstellen und zunächst mal fragen, wie sieht der Mann zu meiner Linken, das ist eine Art grünes Urgestein trotz seines jugendlichen Alters. Einer, der schon sehr früh eine viel entschiedenere militärische Unterstützung der Ukraine gefordert hat und der auf die Frage hier in der Sendung, das fand ich damals einen sehr spannenden Moment, wie sich das mit grünem Pazifismus vertrage, die Antwort gegeben hat, wir Grünen waren auch immer die Partei der Menschenrechte. Und offenbar geht er davon aus, dass wir dringend verteidigungsfähiger werden müssen, denn er sagt, noch haben wir die Möglichkeit, einen weiteren Krieg in Europa zu verhindern, aber dafür braucht es endlich den politischen Willen. Herzlich willkommen, Anton Hofreiter. Freue mich sehr. Ja, politischer Wille ist ein gutes Stichwort für diesen Mann, der gerade mit der Linkspartei sehr erfolgreich gezeigt hat, wie politische Wiederbelebung geht und dessen Fraktion in der neuen, im neuen Parlament eine entscheidende Rolle spielen könnte. Denn gemeinsam mit der AfD hat die Linkspartei eine sogenannte Sperrminorität. Wie also ist, und das ist die spannende Frage, die aktuelle Position der Linken zu Aufrüstung, zu Putin, zur NATO? Man könnte auch sagen, Milliarden für Waffen, während auf der anderen Seite eine soziale Frage ziemlich hart tickt. Herzlich willkommen, Jan van Aken. Freue mich sehr. Ja, im Grunde, und das ist die beunruhigende Nachricht, wenn man diesem Mann zuhört, im Grunde sagt er, ist es eigentlich fast egal, wie sehr wir jetzt aufrüsten, denn Europa, glaubt er, wäre gar nicht in der Lage, einen Waffenstillstand alleine so abzusichern, dass er Russland wirklich beeindrucken würde. Was heißt das? Wollen wir den Professor für Sicherheitspolitik an der Uni der Bundeswehr in München fragen. Was heißt das mit Blick auf sehr ernsthafte Szenarien, die Militärs gerade durchspielen? 2029 ist so ein Szenario. So heißt es, spätestens 2029 wäre Russland in der Lage, Europa anzugreifen. Viele Fragen an Carlo Masala. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Und alle Gedankenspiele führen immer wieder nach Amerika, führen zu Trump. Und wir wollen diesen Mann fragen, gibt es wirklich niemanden, der diesen erratischen amerikanischen Präsidenten stoppen kann? Deutscher, der aber an einer der berühmten amerikanischen Universitäten Notre Dame in Indiana Wirtschaftswissenschaften lehrt. Und das passt insofern, als man fragen muss, kann es vielleicht die mächtige amerikanische Wirtschaft? Ich habe heute eine Zahl gelesen, die unvorstellbare Summe von 4,3 Billionen Dollar hat Trumps Politikstil die Anleger und Unternehmen allein in diesen letzten Wochen gekostet. Also 4,3 Billionen Wohlstandsverlust. Die große Euphorie auch in der amerikanischen Wirtschaft scheint mir irgendwie dahin. Wie gefährlich kann das also für Trump werden? Das fragen wir Rüdiger Bachmann. Herzlich willkommen. Und weil wir gerade über Amerika reden, sind wir jetzt, da sehen wir ihn auch schon, verbunden mit Elmar Thewissen in Washington, der dort gerade historische Stunden erlebt hat. Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich sehr, dass das klappt.
Guten Abend in die Runde nach Hamburg. Hallo, Markus.
Ja, spannende Runde, Elmar. Wir sind gespannt auf deine Einschätzung aus Washington. Wir unterbrechen und überprüfen unsere Militärhilfen, um sicherzustellen, dass sie zur Lösungsfindung beiträgt. Das heißt, die Amerikaner liefern ab sofort keine Waffen mehr an die Ukraine?
Ja, das ist so. Also es sollte eigentlich eine größere Lieferung rausgehen. Da geht es um Raketen, um Waffen, Munition, aber auch um Fahrzeuge und Radaranlagen, die geliefert werden sollten. Das liegt jetzt erstmal auf Eis. Und die große Frage ist, wie schnell schlägt das durch dann tatsächlich in diesem Krieg? Hier geht man aber eher davon aus, dass man für die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate bis zum Sommer noch genug hat, um diesen Krieg so weiterzuführen. Warum? Weil Joe Biden in den letzten Wochen seiner Amtszeit noch einmal heftig nachgelegt hat. Er hat Waffen liefern lassen, Munition liefern lassen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, wenn das eingefroren bleibt, ganz gestrichen wird, was noch geliefert werden sollte, hat die Ukraine ein riesiges Problem.
Ich sehe gerade zwei Militärexperten, hätte ich fast gesagt. Der eine ist Carlo Masala, der andere Anton Hofreiter. Die beide nicken und sagen, ja, das wird so sein, Herr Masala. Sie gehen davon aus, dass zunächst mal die Situation für die Ukraine an der Front sich nicht wesentlich ändern wird, trotz der vielen, vielen Angriffe, die gerade wieder stattfinden?
Also sie wird sich in den nächsten 2-3 Monaten nicht wesentlich ändern, weil sozusagen in der Vergangenheit genug geliefert worden ist. Sie wird sich dann aber schon drastisch ändern, weil dann halt Munition ausgeht, Artilleriegeschütze ausgehen und alles sozusagen, was die Ukraine braucht, um sich zu verteidigen, dann knapp wird, wenn Europa diese Lücke nicht füllt. Die entscheidende Frage, und da habe ich keine Informationen dazu, und vielleicht kann das Herr Thewissen beantworten. Die entscheidende Frage und viel schlimmere Frage ist, wenn die Amerikaner auch sozusagen die Aufklärungsinformationen einstellen, die das den Ukrainern erlauben, sozusagen russische Truppenbewegungen zu sehen, dann sind die ukrainischen Streitkräfte blind im Prinzip. So. Und das wäre eine noch wesentlich dramatischere Situation als jetzt die ausbleibende Waffenhilfe.
Also wenn es um die Frage geht, welche Ziele, wie bewegen sich die Russen und so weiter.
Zielerfassung, Zielkoordinaten, wo stehen die Truppen, wie bewegen sie sich. Genau. Das wird ja alles über Satelliten sozusagen den Ukrainern zur Verfügung gestellt. Wenn das jetzt auch noch ausbleibt, dann sind die ukrainischen Streitkräfte blind. Das ist auch etwas, was Europa nicht ersetzen kann. Das muss man auch ganz klar sagen.
Und interessant, Elmar, in dem Zusammenhang, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Zahlen korrekt referiere, aber sie sind auf jeden Fall beeindruckend. Ich glaube, 13.000 Satelliten sind gerade im Orbit unterwegs, 8.000 davon betrieben von den USA, 7.000 davon, und das ist die entscheidende Zahl, nur von Elon Musk, das berühmte Starlink. Das heißt, da sitzt einer sozusagen am Drücker, der gerade großen Einfluss hat auf diesen amerikanischen Präsidenten.
Ja, das ist so. Und man muss ehrlicherweise sagen, wenn erstens die Aufklärungsdaten eingestellt werden, also nicht mehr an die Ukraine gelangen sollten durch Aufklärungsflugzeuge, Satellitenüberwachung der Amerikaner etc. Und wenn dann auch noch das Starlink-System für die Ukraine nicht mehr nutzbar wäre, dann wäre das vergleichbar mit dem Steckerziehen. Dann ist Ende. Dann geht eigentlich nicht mehr viel. Das weiß man hier in Washington. Also bisher geht es nur um die vorhin genannten Militärhilfen. Und es steht und fällt jetzt wirklich damit, ob man, ich sag mal, von den Palmen wieder runterklettert, ob man eine Chance findet, miteinander wieder ins Gespräch zu kommen und ob Zelensky dann tatsächlich als Gesprächspartner hier in Washington akzeptiert wird.
Dazu gleich nochmal eine Nachfrage, aber die Frage an Rüdiger Bachmann, ist das eine Entscheidung, die Frage, ob man Starlink abschaltet oder nicht, ist das eigentlich eine Entscheidung, die der private Unternehmer Elon Musk trifft oder redet da die amerikanische Regierung mit?
Die sind ja identisch. Also,
das ist in gewisser Weise wahr.
Aber Elon Musk ist ja Teil der amerikanischen Regierung und insofern würde ich da keinen Unterschied machen.
Das heißt, Sie halten das für denkbar oder würden Sie sagen, so weit gehen die nicht?
Ich halte das für denkbar, weil ich glaube, dass es eben jedenfalls von den Hintermännern von Trump, J.D. Vance zum Beispiel, ist nicht so klar ist, ob man die Amerikaner nicht eben als systemischen Rivalen gegenüber Europa platzieren will. Wenn man das wirklich durchziehen will, wenn man in den USA eine christlich-nationalistische Oligarchie errichten will, dann kann man eigentlich nicht ertragen, dass Europa als, sagen wir mal, als Hort, als funktionierender Hort der liberalen republikanischen Demokratie übrig bleibt. So ähnlich wie Putin nicht ertragen kann, dass sozusagen ein slawisches Nachbarland ein Hort der Demokratie und der Westbindung wird, würde das dann auch für die Amerikaner gelten. Und wenn sich diese Stimmen durchsetzen, dazu zähle ich zum Beispiel J.D. Vance ganz ganz explizit und seine Hintermänner. Bei Trump ist das noch nicht so klar, ob er wirklich so ideologisch ist. Aber es gibt eben diese Stimmen in der republikanischen Partei und dann haben die überhaupt keinen Grund, der Ukraine weiter zu helfen und dann werden sie entsprechend Europa schaden, wo sie es nur können.
Lass uns noch einmal über Starlink sprechen im politischen Berlin, Herr Hofreiter. Wie wird das dort besprochen? Werden wir tatsächlich als Europa nicht im Ansatz in der Lage, das zu ersetzen, diese Informationen zu liefern, die die Ukrainer brauchen?
Also Starlink ist ein Problem, aber das viel größere Problem ist, was Carlo Massola angesprochen hat, die Aufklärungsdaten. Nämlich Starlink, da versuchen die Ukrainer sich schon unabhängiger davon zu machen. Mhm. Und da sind sie auch einen guten Schritt weitergekommen, weil eigentlich Musk Starlink schon ein paar Mal kurzfristig abgeschaltet hat.
Also so um die Krim ging
ja,
und so
ganz genau, um ein paar Fragen.
Die Brücke, die Kertschbrücke.
Genau, und
so.
Und ja, ein paar so Dingen und auch bei einigen Seedrohnen. Aber das ganz große Problem sind die Aufklärungssatelliten. Das sind nicht so viele in der Stückzahl, aber da haben wir einfach wirklich ein großes Problem, weil wir da fast nichts in Europa haben. Und da müssen wir sehr, sehr schnell handeln. Da gibt es auch ein Problem letztendlich mit den Transportsystemen, weil nämlich wir in Europa viel zu lange zugelassen haben, dass versucht hat, Musk und die Amerikaner mit SpaceX die Ariane platt zu machen und dann de facto ein Monopol zumindest in der früher westlichen Welt zu errichten. Mhm. Also deshalb, da müssen wir ganz, ganz schnell was tun.
Mhm. Mit Elmar gerne fragen. Elmar, an dem Punkt die Amerikaner, die amerikanische Gesellschaft. Ich verfolge relativ viel amerikanische Nachrichten. Wie diskutieren die das, was da am Freitag im Weißen Haus im Oval Office stattgefunden hat?
Ja, ist sehr gemischt. Also wir wissen aus einer Umfrage, dass etwa 54% der Amerikaner nach wie vor der Meinung sind, dass man hinter der Ukraine stehen muss, dass die Ukraine nicht verlieren darf. Vor allen Dingen, dass man den Sieger, den Aggressor Putin, also Moskau, nicht am Ende belohnt. Das sagen die Umfragen. Aber wir wissen, dass gerade bei Republikanern im Land sie alle wie eine Eins hinter ihrem Präsidenten stehen. Eher die Demokraten und die Unabhängigen in den USA das alles kritisch sehen, was da in den letzten Tagen passiert ist. Es gibt jetzt mehr Abgeordnete und Senatoren, die bereit sind, sich kritisch zu äußern. Nicht nur bei den Demokraten. Es gibt ein, zwei Republikaner, Senator Lankford, Senatorin Murkowski, die sich kritisch geäußert haben, die es wagen, gegen Donald Trump auch diese Kritik zu äußern. Und wir haben heute ja diese Rede im Kongress in der Nacht. Und es kann sein, dass ein Teil der Abgeordneten, zumindest von der Demokratischen Partei, gar nicht hinkommt, um ihren Protest zu zeigen. Andere sagen, nein, wir dürfen ihm das Feld nicht überlassen. Wir müssen da sein, aber dann auch sehr klar zeigen, was wir von dem halten, was er uns da heute Abend erzählt.
Wovon geht hier aus? Was ist zu erwarten von dieser Rede heute Nacht? Auch was zum Beispiel das mögliche Abkommen um seltene Erden und Rohstoffe mit der Ukraine angeht, um das es ja offenbar im Hintergrund tatsächlich ging?
Ja, ich glaube, das eine ist, dass er sich rühmen wird seiner Taten der letzten Wochen. Und da geht es um die vielen Milliarden, die angeblich eingespart worden sind oder wie viele Milliarden durch die Strafzölle reinkommen. Die Zahlen, die übrigens nicht stimmen. Und Rüdiger Bachmann kann das ja nachher mal genau belegen, was da an Wirtschaftsnachteilen dadurch entstanden ist, schon für die USA jetzt schon. Aber er wird natürlich auch sich zur Ukraine äußern. Und die große Frage ist, ob er eine Latte legt, ob er sagt, dass die Ukraine nur noch dann Gesprächspartner ist, wenn sie nicht mehr Volodymyr Zelensky an der Spitze hat, oder ob er signalisiert, er wäre dazu bereit, wenn er sich entschuldigt. Zelensky hat ja heute zumindest mal gesagt, er sei bereit zum Frieden. Also er hat auch einen Vorschlag, ein paar konkrete Vorschläge gemacht. Wir hoffen, dass wir von Trump hören, ob er bereit ist, sich wieder an den Tisch zu setzen. Aber hinter den Kulissen, das wissen wir, ist die Empörung nach wie vor groß über Zelensky, wobei das am Freitag ein Gutteil vielleicht auch Absicht war, ihn in diese Falle zu locken, damit man am Ende einen Vorwand hat, warum man eben sich von der Ukraine abwenden kann, weil die ja angeblich schuld daran seien, dass eben es keinen Frieden gibt in der Region.
Mal hier in der Runde interessieren, Frau Rennefanz, was war das Ihrer Meinung nach als jemand, der Politik seit langer Zeit aus der Nähe beobachtet? Es ist in der Geschichte ohne Beispiel. War das inszeniert? Hat sich das entwickelt? Was war das? Was ist da passiert? Haben da drei Männer die Nerven verloren?
Also ich kann die Empörung so richtig über diese, was war das, Pressekonferenz eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Es war natürlich beschämend anzusehen, wie Trump und J.D. Vance mit Zelensky umgegangen sind. Aber es war ja nichts Überraschendes. Also es war ja bekannt, dass Trump Zelensky überhaupt nicht mag. Und dass es so atmosphärisch so knirscht, ich weiß nicht, ob das inszeniert war. Also Trump hat ja danach dann gesagt, it was great television, also tolles Fernsehen. Das sagte wieder sehr viel über Trumps Politikverständnis was irgendwie wichtig ist. Aber wenn wir uns mal wirklich angucken, was hat sich dann jetzt faktisch wirklich verändert? Was ist wirklich anders geworden? Bisher muss man doch sagen, die Administration Trump macht alles genauso, wie sie vorher auch gesagt hat, was sie machen würde. Also von den reinen Fakten her hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel verändert. Und es hat sich eben sehr stark gezeigt, also was ich faszinierend eher finde, sind die Reaktionen der Europäer. Ne? Also Trump hat wirklich die Europäer in Bewegung gebracht und was bewirkt, was 3 Jahre lang vorher nicht bewirkt wurde. Und er hat was geschafft, was Putin nicht geschafft hat, nämlich dass wir jetzt in Europa über Verteidigung nachdenken, über unsere eigene Verteidigung in einer Art und Weise, wie wir es vorher nicht getan haben. Das hat Trump geschafft. Ja, das wäre mein
sozusagen positiv gewendet. Herr van Aken, wie schauen Sie da drauf, als jemand, der einer Fraktion angehört, die demnächst im neuen Bundestag, wir müssen auch nochmal über die Frage reden, was da gerade passiert, ja, mit Lockerung, Modifizierung, wie auch immer, der Schuldenbremse, dann noch ganz schnell durchgeboxt, bevor sich der neue Bundestag konstituiert. Wie ist Ihre Position? Wie schauen Sie da drauf? Ist das das, was Sie eigentlich immer schon wollten, im Sinne von, jetzt reden die endlich miteinander?
Nee, ist ja überhaupt gar nicht so. Ich habe gedacht, man redet nicht sozusagen als Buddy mit Putin. Also seit heute früh denke ich, Donald Trump ist Team Putin. Das, was wir da am letzten Freitag gesehen haben, vor laufender Kamera, da bin ich eigentlich ganz bei Ihnen, Frau Rennefanz. Das war natürlich in der Form was Außergewöhnliches. Da kann man sich über die Form auch aufregen. Aber man muss ja dahinter gucken, was ist der Inhalt dahinter? Und den hat Trump ja eigentlich vorher schon relativ klar gesagt, als er gesagt hat, er ist dafür, dass China, Russland und die USA ihren Militärhaushalt halbieren. Da denke ich erstmal als Abrüster, wunderbar, wenn sie es halbieren. Aber dahinter steht ja der Grundgedanke, es gibt 3 Weltmächte, die sozusagen auf Augenhöhe die Welt unter sich aufteilen. Mhm. Und die einen haben ihren Hinterhof, die anderen haben ihren Hinterhof. Und da wird die Ukraine Putin zum Fraß vorgeworfen. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Sondern ich habe gedacht, es gibt hier es muss einen gerechten Frieden für die Ukraine geben. Und das ist keiner, der von Putin diktiert wird. Und das, was wir gerade aus dem Weißen Haus hören, ist im Grunde genommen, macht mit der Ukraine, was ihr wollt. Dafür dürfen wir denn in Panama und Grönland und Kanada machen, was wir wollen. Das ist kein Völkerrecht.
Emma, nochmal, was ist sozusagen der große Plan dahinter? Und hältst du es für möglich, dass die beiden, Zelensky und Trump, dass die tatsächlich nochmal konstruktiv ins Gespräch kommen? Oder gehst du in Washington eher davon aus, dass jetzt passieren wird, was auch angekündigt ist? Also auch nicht nur keine Waffenlieferungen mehr, sondern Lockerung der Sanktionen, wieder sozusagen ein normales Arbeitsverhältnis herstellen, all diese Dinge. Und Putin ist eigentlich am Ziel.
Ja, ich glaube, was da Freitag passiert ist, war ja, Donald Trump wollte als Friedensstifter auftreten und dabei ein sehr gutes Geschäft abschließen. So, und Zelensky war geladen, er sollte Ehrerbietung und Dankbarkeit zeigen. Das ist dann eben nicht ganz so gelaufen, aber er war eigentlich nur als Statist geplant, als Vasall, der, ich sag's mal überspitzt, auch ein Stück weit den Ring küsst. Und genau das hat nicht geklappt. Warum? Weil Zelensky auch klar die Interessen seines Landes vertreten hat, dann ist das aus dem Ruder gelaufen. Das ändert aber an einer Grundwahrheit nichts, nämlich dass Donald Trump eigentlich was Größeres ja im Sinn hat. Er will Friedensstifter sein, auch in die Geschichte eingehen am Ende als derjenige, der den Krieg beendet hat. Zweitens will er gute Geschäfte machen und das ist eigentlich sogar das Allerwichtigste für die neuen Vereinigten Staaten von Amerika, die wir in den nächsten Jahren erleben werden. Das eine ist eben der Rohstoffdeal mit der Ukraine, am Ende auch Russland, mit Russland Geschäfte zu machen, wenn die Sanktionen dann aufgehoben werden. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass Russland auf Augenhöhe gesehen wird, sondern Russland ist, ich sag mal, dann am Ende der nützliche, ja, ich sag mal, Geschäftspartner, den man braucht, um klarzumachen, dass China am Ende nicht die Chance hat, die USA zu überflügeln. Der große Konflikt der Zukunft ist zwischen USA und China. Mhm. Und es soll gewissermaßen Russland von der Seite Chinas weggeholt werden. Oder China steht ja ein Stück weit an der Seite Russlands. Und vor dem Hintergrund hat Donald Trump ein großes Interesse. Er will auch einen Abrüstungsvertrag mit Russland schließen. Der alte läuft ja nächstes Jahr aus. Also er würde gerne einige große strategisch-politische Punkte sammeln. Und vor dem Hintergrund, lange Rede, kurzer Sinn, kann es schon sein, dass er akzeptieren würde, wenn Zelensky sich entschuldigt oder wenn er vielleicht sogar gemeinsam, was ich klug fände, mit einigen Europäern wieder nach Washington zurückkäme und man gemeinsam versucht, dann eben einen Wirtschaftsdeal, aber auch einen Friedensdeal zu machen.
Gab hier gerade entschieden einen Widerspruch, sozusagen die Theorie, die These, der macht das, setzt sich mit Russland ins Benehmen, um einen Keil zwischen diese neu entstandene Achse Russland-China zu treiben, weil das eigentlich etwas ist, wovor man tatsächlich auch als Amerika irgendwann mal Respekt und vielleicht sogar Angst haben müsste, im Sinne von, das wäre dann selbst für die Amerikaner eine Hausnummer zu groß.
Das ist eine These. Interpretation der Fakten. Es gibt eine andere Interpretation. Ein bekannter amerikanischer Blogger hat die Fürst-Metternich-These genannt. Metternich, ein kleiner Exkurs für die Zuschauer. Das war derjenige Fürst, der nach den napoleonischen Kriegen dafür gesorgt hat, dass die konservativen absolutistischen Monarchien Europa sozusagen nochmal für eine Weile regiert haben
für
und restauriert haben.
Dass die alten Zustände wiederhergestellt.
Die alten Zustände wiederhergestellt werden und die neuen konservativen autokratischen Mächte des 21. Jahrhunderts sind eben China, Russland und USA. Und da gehört eben China eben dazu. Es geht also um ein Dreimächtebündnis, um eine dreifache Aufteilung der Welt. Das ist die andere These. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, und vielleicht weiß die amerikanische Administration selber noch nicht, welcher sozusagen Richtung sie zuneigt. Aber man sollte die nicht vernachlässigen. Und was zum Beispiel dafür spricht, ist, die Chinesen sind bisher sehr gut weggekommen von der Trump-Administration.
Stichwort Zölle, ne?
Fangen wir bei TikTok an. Bei TikTok ist gar nichts passiert, obwohl auch der republikanische Kongress da einschreiten wollte. Die Chinesen haben keine Zölle. Wir haben viel höhere Zölle. Im Grunde genommen Zölle auf Kanada und Mexiko zu setzen, sehr hohe Zölle, die im Grunde genommen die amerikanische Autoindustrie zerstören wird oder jedenfalls vor massive Probleme stellen wird, ist eine indirekte Subvention für China. Weil man eben diese Zölle gegenüber dem Südpazifik, gegenüber den südpazifischen Staaten, wo nämlich zum Beispiel die chinesische Autoindustrie ihre Teile, Vorproduktion und so weiter herbekommt, nicht aufoktroyiert. Und das heißt, das ist eine direkte Subvention an China. Also ich würde sagen, bisher ist China sehr gut weggekommen in diesem Konzert. Und das spricht als Ökonom, wenn ich einfach die ökonomischen Fakten betrachte, durchaus für diese Fürst-Metternich-These. Wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass es entschieden ist, aber man sollte die mit im Auge behalten.
Herr Masala, sieht das ähnlich oder?
Also ich würde mich jetzt nicht zu der Fürst-Metternich-These versteigen. Ich sehe es ähnlich wie Rüdiger Bachmann. Ich glaube halt sozusagen, wenn es wirklich das Denken ist, dass Donald Trump jetzt im Prinzip eine Reinkarnation von Nixon ist. Und sozusagen Nixon ist damals nach China gegangen, um China rauszuholen und mit den USA gegen Russland, also gegen die Sowjetunion zu positionieren. Das macht er jetzt mit Russland gegen China. Dann wird das nicht aufgehen. Also zunächst einmal ist dieser historische Vergleich, der hinkt nicht nur, der hat keine Beine. Also China befand sich mit der Sowjetunion in einem ideologischen Schisma und hatte Grenzstreitigkeiten, die militärisch sozusagen ausgetragen worden sind. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war China, glaube ich, auch noch gar keine Nuklearmacht und die Sowjetunion war halt schon lange eine. Das heißt, die Chinesen hatten ein Interesse daran, gegen ihren bedrohlichen Nachbarn jemanden zu haben, der sie davor schützt. Das ist nicht das Verhältnis, das Russland und China haben. Ja, China stützt Russland. Russland hat sich freiwillig sozusagen immer enger an China gebunden über die letzten 5 Jahre. Die beiden, und jetzt kommt sozusagen das ideologische Schisma damals, die beiden sehen die USA als die größte Bedrohung für ihre eigene Sicherheit und ihre eigenen Interessen. Und deshalb glaube ich, dass wenn das die zugrunde liegende Annahme ist, wird die nicht aufgehen. Der zweite Punkt ist, und das, glaube ich, unterschätzt, also Elmar Thewissen hat gesagt, Trump sieht die Russen nicht auf Augenhöhe. Was die Trump-Administration, glaube ich, unterschätzt ist, mit Putin und Lavrov haben sie zwei mit allen Wassern gewaschene Leute.
Selbst mit allen Abwassern gewaschene
Leute. Genau, die wirklich sozusagen jeden schmutzigen diplomatischen Trick perfekt beherrschen. Mhm. Das musste Angela Merkel erfahren, das mussten französische Präsidenten erfahren. Die würde ich nicht unterschätzen. Und sie sitzen am längeren Hebel und haben mehr Zeit in diesen Verhandlungen. Und der dritte Punkt, den ich auch ganz schnell machen würde, zu diesem Oval Office. Ich glaube, Trump brauchte das. Der brauchte die Demütigung Zelenskys aus zwei Sachen heraus. Zum einen hat Elmar Thewissen richtigerweise gesagt, um zu sagen, das ist der Mann, der jetzt gerade Frieden verhindert und verhindert sozusagen, dass ich den großen Deal mit Russland machen kann. Und der zweite Punkt ist, die amerikanische Administration und Russland sind sich eigentlich darin einig, dass Zelensky nicht mehr Präsident sein soll, weil sie den sozusagen als das große Hindernis ansehen, für den Deal, den sie machen wollen. Und damit unterminiert er ihn natürlich als einen möglichen Partner für die USA oder sozusagen Verhandlungspartner generell in dem, was noch kommen wird.
Und er brauchte ihn, weil es natürlich doch eine gewisse Minderheit, aber entscheidende Minderheit in der Republikanischen Partei gab, die pro-Ukraine war. Und die musste er ausschalten durch dieses Medienspektakel. Und genau das ist passiert. Ich stimme Frau Rennefanz völlig zu. Ich glaube, das Ergebnis war vorentschieden. Insofern war es eine Farce, eine Inszenierung. Die Amerikaner haben ihre Russland-Politik nicht nach dem Freitag irgendwie fundamental geändert, sondern Trump musste sozusagen Leute wie zum Beispiel Lindsey Graham, der bisher eher ein Falke war, eher auf der Seite der Ukraine gestanden hat, ist nach diesem Interview sofort umgefallen und hat sich anti-ukrainisch, anti-Zelensky geäußert. Und es war, mit anderen Worten, das war letztlich amerikanische Innenpolitik, was da passiert ist.
Wir wissen, ganz ergänzend, ganz kurz, wir wissen ja auch, dass zum Beispiel, also die Amerikaner liefern Waffen über zwei Programme. Das eine ist, Waffen werden gekauft, das andere kommt sozusagen aus den Beständen der US-Streitkräfte. Und ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Aus den Beständen der US-Streitkräfte war schon vor dem Zelensky-Besuch klar, das wird nicht mehr laufen. Und nach dem Zelensky-Besuch wurde dann darüber geredet, dass, was dann gestern verkündet wurde, dass auch nichts mehr gekauft wird. Das heißt, es war schon eingespielt, dass die Ukrainer keine Waffen mehr bekommen.
Emma, darf ich noch mal zum Schluss die letzte Frage an dich, bevor wir das hier gleich weiter diskutieren. Die amerikanische Öffentlichkeit, der normale Amerikaner, der auch möglicherweise Trump gewählt hat, den habe ich immer als jemanden erlebt, dem so Begriffe wie Fairness, Gerechtigkeit, auch die Art und Weise, wie man auf Kriege guckt, die Art und Weise, wie man auf Kriegshelden beispielsweise guckt. Und ich weiß, dass für Teile auch der amerikanischen Öffentlichkeit, insbesondere in republikanischen Staaten, ist jemand wie Zelensky durchaus jemand, der auch ein Kriegsheld ist. Weil die sagen, der verteidigt sozusagen unsere freie Welt, der verteidigt unsere Art zu leben. Das ist jemand, dem müssen wir dankbar sein. Also der muss nicht uns dankbar sein, sondern wir müssen dem dankbar sein, dass er das tut, weil er sozusagen für unsere Werte einsteht. So sehen die das. Dieses alte Amerika, ich nenne es jetzt mal dieses anständige Amerika. Wie schaut das auf das, was da gerade passiert?
Also wir sehen Demonstrationen vorletztes Wochenende hier in Washington. Ich glaube, 5000 waren es am Lincoln Memorial, die für die Ukraine sich stark gemacht haben, nachdem es diese Äußerung gegeben hat, Zelensky sei ein Diktator. Wir sehen auch im Land überall mal kleinere Proteste, aber wir sehen keine Massenproteste bisher. Ich glaube, das fängt jetzt erst langsam an und es ist am Ende immer eine Mischung. Also es geht einerseits um die Ukraine, es geht aber andererseits vor allen Dingen um das, was Donald Trump hier im Land macht, indem er die Regierung gewissermaßen in die Luft sprengt und neu ordnet. Indem er möglicherweise der Wirtschaft massiv schadet. Die Preise sind in den letzten paar Wochen seit Amtsantritt so in die Höhe geschnellt hier in den USA, dass er jetzt erstmalig, glaube ich, auch in den Umfragen Probleme bekommt. Er hat die niedrigsten Umfragewerte eines Präsidenten seit 80 Jahren mit einer Ausnahme. Das war er selber, als er 2017 angetreten war. Also wenn man vergleichswert immer zieht, die ersten paar Wochen der neuen Amtszeit. So, und jetzt kritisieren auch einige sehr offen und heftig, dass er Amerika umbaut in Richtung eines autoritären Systems. Und da passt das natürlich hinein, was da gerade passiert, dass er sich mit Putin gewissermaßen besser versteht als mit der Wertegemeinschaft, die wir angeblich noch haben. Mhm. Und der Einzige, der bisher wirklich sehr, sehr heftige Worte gefunden hat, war der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, der in seiner großen Rede an seinen Kongress vor 2 Wochen klare Worte benutzt hat. Er hat gewarnt, das ist ähnlich, könnte es passieren, wie wir es in den 30er Jahren in Deutschland erlebt haben, als die Nazis etwas mehr als einen Monat gebraucht haben, um eine konstitutionelle Republik umzuwandeln in eine faschistische Diktatur. Februar das sind scharfe 33. Worte. Februar 33, aber bisher, sage ich mal, resoniert das noch nicht so weit, dass es auch Massenproteste gegen Donald Trump gibt.
Also, aber Herr Lanz, in den USA gibt es kein ZDF, da gibt es kein Heute-Journal. Das heißt, genau für diese anständigen Amerikaner, ja, war Freitag da. Weil nämlich, das wurde ja wird ja entsprechend medial von Fox News und den entsprechenden noch rechteren Medien entsprechend so aufbereitet, dass Zelensky jetzt als der Anti-Held darstellt. Genau diese Erzählung gegenüber dem anständigen Amerikaner auf dem Land, genau. Ja, der schaut eben, für die gibt's, die haben keine unabhängigen Medien mehr, sondern die schauen dann Fox News und den entsprechenden Clips auf Social Media an, die so aufbereitet sind, dass Zelensky eben als der Bösewicht rauskommt. Insofern war auch das war einerseits für bestimmte republikanische Politiker, andererseits für genau diesen anständigen Amerikaner inszeniert am Freitag.
Elmar, danke dir fürs Erste. Wir sehen und hören uns, glaube ich, morgen wieder, möglicherweise auch übermorgen. Danke dir sehr und alles Gute. Du beobachtest für uns, was heute Nacht aus deutscher Sicht passiert in Washington.
Danke in die Runde.
Danke dir. Vielleicht können wir einmal, bevor wir über die EU sprechen und die 800 Milliarden, um die es jetzt gleich gehen wird, weil Sie das gerade aufmachen, dieses Thema mit der Meinungsfreiheit, war ja ein riesiges Thema auch bei dieser Rede von Vance in München. Und es gab ja auch hierzulande sozusagen die Stimmen, die gesagt haben, naja, der hat da schon einen Punkt. Die Frage ist, Herr Bachmann, sehen wir sozusagen da das Richtige? Also meinen wir das Gleiche wie J.D. Vance, wenn er von Meinungsfreiheit spricht? Was verbirgt sich eigentlich tatsächlich hinter dieser Anklage an die Europäer, wenn er sagt, irgendwie ihr habt da ein Thema mit eurer Meinungsfreiheit und eure Demokratie wird eigentlich von innen heraus zersetzt? Nehmt euch mal ein Beispiel an uns. Was meint er damit wirklich?
Das ist einfach eine Lüge. Es geht nicht um Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit wird zunächst mal nominell in den USA erhalten bleiben. Worum es zurzeit geht, ist die Zerstörung zweier anderen Freiheiten, die konstitutiv für eine sinnvolle, unpervertierte Meinungsfreiheit ist. Nämlich die Freiheit der Wissenschaft, die wird jetzt zerstört durch alle möglichen Maßnahmen, und die Pressefreiheit. Das sind die beiden. Wenn Sie die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit der Presse abschaffen und was zur Freiheit der Wissenschaft und Presse sozusagen als Infrastruktur dazugehört, die nationale Statistik. Ja, wir sehen gerade einen massiven Angriff auf die nationalen Statistiken in den USA, auf die Unabhängigkeit. Ja, ich habe das letzte Woche übrigens vorhergesagt und am Wochenende kam die Meldung, dass der Handelsminister überlegt, die Bruttoinlandsbruttostatistiken zu verändern, ja. Sagen wir mal so. Ich würde sagen, zu manipulieren. Das macht ökonomisch keinen Sinn, was da passiert.
Was heißt das?
Das heißt, wir werden möglicherweise in einem halben Jahr gar nicht mehr wissen, welche Inflationsraten gelten in Amerika, welche Wachstumsraten eigentlich vorhanden sind. Das heißt, wir haben möglicherweise chinesische und russische Verhältnisse. So weit geht das. Also mit anderen Worten, um den Punkt zu machen. Ohne Wissenschaftsfreiheit, ohne Pressefreiheit ist die individuelle Meinungsfreiheit die Freiheit der Plattformbetreiber, mit anderen Worten Elon Musks Meinungsfreiheit und sonst niemand. Das ist eine Perversion von individueller Meinungsfreiheit.
Das heißt, der perfide Trick ist sozusagen, um das mal zu
übersetzen. Das ist absolut perfide.
Genau, die perfide Nummer ist, du tust so, als würdest du die individuelle Meinungsfreiheit erhalten. Also sag mal, du sagst Schwachkopf und dann kommt nicht wie in Deutschland die Polizei.
Genau.
Das geht in Amerika, Free Speech, das wird auch bleiben.
Das wird auch bleiben, vermutlich. Also jedenfalls erstmal, wo sozusagen das Endziel hingeht, das weiß keiner. Aber es gibt ja, wie gesagt, die Politikwissenschaftler, wenn ich das richtig verstehe, Carlo Masala kann da mehr zu sagen, ist das sozusagen das Endziel, das ist die sogenannte kompetitive Autokratie. Also nicht so wie so eine totalitäre Autokratie, wie wir in China haben oder in Russland, dass man, wenn man irgendwas gegen Putin sagt, dass man gleich dann ins Gefängnis kommt und in irgendwelche Lager. Das wird vermutlich in Amerika nicht passieren. Jedenfalls wird von den meisten nicht erwartet. Mhm. Aber dass wir eben, dass Amerika wird so wie Ungarn, so wie die Türkei. Ja, dass man nicht gleich ins Gefängnis kommt. Aber wo die Wissenschaftsfreiheit abgeschafft ist oder jedenfalls massiv eingeschränkt ist, die Pressefreiheit. Und dann gibt's halt, dann ist die individuelle Meinungsfreiheit eben
atrophiert.
Sie dürfen sofort Bibliotheken räumen.
Also einen ganzen Schwung Bücher werden ja schon verboten.
Zum Beispiel.
Ist das so? Bücher verboten?
Ja, in den Staaten so. Wir schaffen zum Beispiel, wir schaffen inzwischen die Wetterstationen ab, weil die Klimaforschung machen. Das heißt, die USA werden in Zukunft möglicherweise die Hurricanes nicht richtig vorhersagen können und lauter solche Dinge passieren.
Und Sie, wenn Sie sagen von Statistik, Sie als Ökonom, wären dann möglicherweise gar nicht mehr in der Lage zu sagen, wir haben gerade eine aktuelle Inflation von
Das ist, zumindest gefährdet. Ich will allerdings sagen, dass wir Ökonomen in den letzten Jahren inzwischen über Internet andere Methoden entwickelt haben, wie man den ökonomischen Zustand einer Ökonomie messen kann. Insofern, diese Methoden werden dann möglicherweise wichtiger werden, wenn sie nicht auch verboten werden, wer weiß. Also insofern sind wir vielleicht nicht mehr ganz so abhängig von der amtlichen Statistik, wie wir das vielleicht vor 10, 20 Jahren waren. Mhm. Aber natürlich ist auch in Amerika die amtliche Statistik zunächst mal die Benchmark-Statistik, nach denen sich alles richtet. Und die ist zurzeit hochgefährdet. Durch Personalabbau, ich meine, die amtliche Statistik, das sind ja hochspezialisierte Leute, da braucht man einen PhD in Ökonomik oder in Statistik, die werden zum Teil jetzt gefeuert. Und alle diese Dinge sind in Gefahr.
Das heißt, du schaffst nicht die individuelle Meinungsfreiheit ab. Das ist nur gerade der Punkt, den ich noch machen wollte. Du schaffst sozusagen, gehst an die Infrastruktur ran.
Du schaffst die Bedingungen, auf denen individuelle Meinungsfreiheit positiv wirken kann, die schaffst du ab. Und das ist gerade, was wir sehen. Mhm.
Das bedeutet, Frau Rennefanz, das ist, und die Frage geht auch gleich an Herrn van Aken, das ist sozusagen der Weckruf, den Europa dann brauchte. Und wie verkaufen wir in dem Zusammenhang jetzt politisch, in der Situation, in der wir sind, in der wirtschaftlichen Situation, in der wir sind, wo eine soziale Frage sehr hart tickt, ich sage nur Stichwort Mieten in Großstädten und so weiter. Wie verkaufen wir in dem Zusammenhang das, was Ursula von der Leyen gerade versucht zu verkaufen, 800 Milliarden zusätzlich für Rüstung?
Ich würde vielleicht noch mal gerne was zu dem sagen, was Herr Bachmann gesagt hat. Also ich finde das schon auch erschütternd. Und wenn ich das in so einem größeren Rahmen sehe, also Sie wissen ja, ich bin in der DDR aufgewachsen, mhm, und Amerika war ja immer so ein Leuchtbild auch. Ja, ne? Genau. Und man hatte ja dann nach 89 eher gedacht, dass Russland so wie Amerika wird. Und jetzt scheint es aber, ohne dass man weiß es ja auch noch nicht so richtig, aber es scheint eher in die andere Richtung zu gehen, dass Amerika in die Entwicklung, in die Seite von Russland geht, sich in diese Richtung entwickelt. Und was da das strategische Ziel sein soll, also inwiefern das gut sein soll für Amerika, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also das wollte ich noch mal sagen, diesen Punkt. Und jetzt zu Ursula von der Leyen, Königin Ursula mit ihren 800 Milliarden. Also das hat mich auch heute sehr überrascht. Ich bin ja vorhin schon ein bisschen vorgeprescht mit dem, was mich hier an Zahlen überrascht hat. Mhm. Also sie ist ja ein bisschen bekannt dafür, immer Milliarden zu versprechen für alle möglichen Dinge. Und man weiß dann nie so richtig, was hinterher bei rauskommt. Also ich finde das schwierig. Ich finde es auch aus demokratischen Gesichtspunkten schwierig. Dürfen die Europäer da auch mitreden, wofür das Geld verwendet wird? Wofür ist das jetzt genau? Brauchen wir das eigentlich? Ja, aber wofür genau?
Was Sie beide hier gerade abbilden, ist exakt die Diskussion, die ich letzte Woche mit Bodo Ramelow hatte. Ich sage, wir brauchen das für Verteidigung. Und er sagt, wofür genau? Und das ist genau sozusagen die
Ja, es ist ja nicht so, dass wir nichts ausgeben.
Die kritische Position, genau, die dann deswegen fragt dich, wem kann man das und wie sozusagen verkaufen? Würden Sie, Herr van Aken, würden Sie im Parlament, im Bundestag mitstimmen, wenn es um die Frage geht, irgendwie großes Sondervermögen oder Schuldenbremse reformieren zugunsten von Aufrüstung?
Ich frage mich die ganze Zeit, wofür. Also, ja, da können Sie jetzt lachen. Aber,
das ist die Position, genau.
Ich gucke mir die realen Zahlen erstmal an. Die realen Zahlen sind die europäischen NATO-Staaten, und das haben wir ja schon im November gesagt, als klar war, Trump wird gewählt, und haben uns das angeguckt. Die europäischen NATO-Staaten geben jedes Jahr 430 Milliarden Dollar für Verteidigung aus. 430 Milliarden, Deutschland
ist ein Teil davon. Nur die Europäer, ne?
Ohne die Amerikaner. Mhm. So, und Russland gibt jedes Jahr 300 Milliarden aus. Das ist schon kaufkraftbereinigt. Also da ist schon mit eingerechnet, dass ein Stück Brot oder ein Panzer billiger ist in Russland. So, das heißt, wir haben ein Verhältnis von 430 zu 300. So, da sage ich erstmal, hört sich doch echt gut an, 430 zu 300. Wovor muss ich mir jetzt eigentlich Sorgen machen? Jetzt kommt natürlich dazu, dass einige europäische Staaten ganz stark auch auf Weltmarkt gesetzt haben, auf Auslandseinsätze. Also auch die Bundeswehr hat Waffensysteme, die braucht es nicht für die Verteidigung gegen Russland. Also irgendwelche Fregatten, die 365...
Da kommt die kritische Nachfrage von der anderen Seite.
Fregatten F-125, die ist so konzipiert und deswegen auch so teuer, weil sie 365 Tage keinen Heimathafen anlaufen braucht. Das brauche ich nicht auf der Ostsee. Das brauche ich, weil ich irgendwo am anderen Ende der Welt Krieg führen möchte. Und da sage ich...
Also, Sie dürfen sofort,
Herr Masala. Wir können gerne über Verteidigung reden. Ich finde, wir brauchen eine EU- und Landesverteidigung. Dafür braucht es auch eine Bundeswehr. Aber im Verhältnis von 430 zu 300... haben wir auf jeden Fall schon genug Geld im Topf und der muss auch für die richtigen Dinge ausgegeben werden und eben nicht für so einen Weltmachtanspruch, den finde ich falsch. Und deswegen sehe ich überhaupt nicht, woher jetzt diese irrwitzigen Summen kommen von 500 Milliarden, 800 Milliarden. Das sind doch alles aus dem Hut gezogene Zahlen, die für mich auf dem realen Boden überhaupt keine Begründung haben.
So, Herr Masala darf sofort, es ist exakt die Diskussion, auch glaube ich gesellschaftlich, wie sie gerade geführt wird. Anton Hofreiter hat gerade mehrfach energisch mit dem Kopf geschüttelt und noch ein schönes Zitat geht leider auf Ihre Kosten, Herr Van Haken. Er sagt, die Linke lebt, was Verteidigung angeht, im letzten Jahrhundert. Wie ist aber das gemeint?
Die 430 Milliarden sind aus dem letzten Jahr.
Also. Das ist richtig.
Aber kann man noch mal zu den 300 Milliarden was sagen, bevor politisch eingeordnet
sofort.
Wird?
Nee. Gleich, wir räumen alles eins nach dem anderen sauber ab, Herr Hofreiter.
Zu den Zahlen sollen wir wirklich was sagen.
Erst Anton Hofreiter.
Okay. Also vielleicht erstmal zu den Zahlen. Das kann man nüchtern betrachten. Ungefähr ist es gleich auf. Und des Weiteren muss man sich halt darüber im Klaren sein. Wir wollen dafür sorgen.
Entschuldigung, ganz kurz, Sie sagen gleich auf. Warum gleich auf?
Weil die saubere Studie sozusagen eine 300 Milliarden macht, das ist eine Greenpeace-Studie, sondern die saubere Studie sind 375 Milliarden Kaufkraftparität in Russland und ungefähr 400 Milliarden in der EU. Also deshalb
so ungefähr gleich auf.
Und dann kommt noch dazu, dass wir innerhalb Europas, wir 27, beziehungsweise wenn man die Norweger und die Briten noch dazu nimmt, sind wir schon bei 29 Verteidigungsbudgets. Da hast du eine irre Ineffizienz drin. Deswegen kannst du das überhaupt nicht vergleichen. Deswegen ist es in Russland, kriegst du da viel, viel mehr angesichts all dieser Ineffizienzen. Aber der ganz entscheidende Punkt ist, wir wollen, dass Russland nicht auf die Idee kommt, nachdem sie die Ukraine angegriffen haben, nachdem sie Krieg in Georgien geführt haben, nachdem sie Syrien bombardiert haben, nicht auf die Idee kommen, wirklich ein weiteres europäisches Land anzugreifen, so wie sie es vorhaben. Und dafür brauchen wir eine konventionelle Abschreckung. Und diese konventionelle Abschreckung muss so glaubwürdig sein, dass Putin gar nicht erst in die Versuchung kommt. Nämlich mir geht es nicht darum, und mit Ihren Zahlen haben Sie recht, vielleicht gewinnen wir am Ende einen langen Krieg zwischen Europa und Russland. Aber ich will diesen Krieg gar nicht, sondern ich will, dass Europa, dass die Europäische Union so aufgestellt ist, dass Russland gar nicht erst diesen Krieg anfängt. Wenn sie den Krieg dann am Ende gewonnen haben, ist es immer noch besser, als ihn zu verlieren. Aber ich will Frieden haben in Europa. Und dafür braucht man eine effiziente Abschreckung. Und das ist das, was sie nicht einsehen und verstehen wollen. Nämlich zwischen Gorbatschow und Putin ist einfach ein unendlicher Unterschied. Richtig. Mit Gorbatschow musste man so verhandeln und konnte so verhandeln, dass man auf vertrauensbildende Maßnahmen gesetzt hat und auf Abrüstung. Mit so jemand wie mit Putin, und deswegen sagte ich im letzten Jahrhundert, da musst du auf Abschreckung setzen, weil nicht jeder Konflikt gleich ist. Wenn man sich die Friedensforschung anschaut, dann weiß man, dass Konflikte unterschiedlicher Natur gibt. Und das hier ist ein Konflikt, den ich nur dann aus der Eskalationsspirale rauskomme, wenn ich nicht mit Appeasement reagiere, sondern wenn ich eigene Stärke habe. Und wir wollen aus der Eskalationsstruktur raus und wir wollen, dass es Frieden in der EU erhalten bleibt und Frieden gibt. Und dafür brauche ich Stärke. Nicht mit jemandem wie mit Putin kannst du nur sozusagen auf Augenhöhe verhandeln. Und das, was Sie vorschlagen, das, was Sie vorschlagen, ist Europa schwach zu machen und Europa schwach zu halten. Und deshalb brauchen wir traurigerweise, ich finde es auch nicht schön, ich würde mir auch wünschen, dass es in Russland jemand anders gibt, aber es gibt halt Putin. Deswegen brauchen wir einfach deutlich, deutlich mehr Geld, um Putin dazu zu bringen, auf Augenhöhe ernsthaft mit uns über Frieden zu verhandeln und nicht ein weiteres Land anzugreifen. Denn wie gesagt, ich will nicht den Krieg gewinnen, sondern ich will da dafür sorgen, dass Putin
gar nicht
auf die
Idee
erst gar nicht stattfindet. Und der wird halt wahrscheinlicher, dieser Krieg, wenn wir Ihren Kurs verfolgen, weil nämlich das eine Einladung ist, an Putin weitere europäische Länder anzugreifen.
Ich muss jetzt mal kurz antworten und dann dürfen Sie auch.
Also Herr Hofreiter, Sie haben sich gerade komplett widersprochen. Also erst sagen Sie, das ist gleich viel. Ich sage 430 zu 300 ist mehr, aber ich lasse mich sogar auf gleich viel ein. Und dann sagen Sie, Appeasement und Abrüstung, wovon reden Sie? Ich habe davon gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, wir haben hier ein militärisches Verhältnis, 430 zu 300. Sie wissen auch sehr wohl, Sie haben sich lange genug damit beschäftigt, um ein anderes Land anzugreifen, brauchen Sie in der Regel eine militärische Stärke, die ein Vielfaches höher ist. Das heißt, die Abschreckung ist da. Niemand redet von Appeasement. Wir reden davon, das, was an 430 Milliarden jedes Jahr hier ist, das reicht für eine Abschreckung. Und ich habe noch nie ein einziges militärisches Argument gehört, was dagegen was sagt, sondern Sie sagen nur, Sie wollen abrüsten und Gorbatschow. Wovon reden Sie eigentlich?
Ich will es ganz kurz sagen. Es reicht nicht zur Abschreckung, aber Carlo Massala kann jetzt sicher im Detail erklären, warum das nicht stimmt, was Sie gerade gesagt haben.
Und es ist auch ökonomisch sinnlos.
Also ganz kurz, also das militärische Argument, das Sie wollten, sitzt da in Gestalt von Carlo Massala. Würde aber gerne noch eine Halbfrage
vorweg schicken. Ich kann das Argument verstehen, ja, bei den ganzen Zahlen, die rumjongliert wird, dass man fragt, wofür. Ja? So, jetzt, was ist die Lage, die wir jetzt gerade haben? Wir haben vor 3 Wochen haben wir den amerikanischen Verteidigungsminister Hegseth in Rammstein gehabt. Der hat gesagt, die USA sind nicht mehr der primäre konventionelle Sicherheitsgarant für Europa. Mhm. So, wenn wir in die NATO reingucken, dann stellen die Amerikaner von den sogenannten Strategic Enablers, was ist dafür ein gutes Wort, deutsches Wort? Strategisch wichtige Fähigkeiten, sagen wir mal so. Ja,
strategischen Grundvoraussetzungen.
Stellen die bei der Kriegsführung zwischen 46-78%. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, nach dem, was gerade in den USA passiert, dass die möglicherweise nicht mehr zur Verfügung stehen.
Worüber reden wir dann, damit wir Laien das auch verstehen?
Wir reden über strategischen Lufttransport. Das heißt, Maschinen, die so groß sind, dass sie Menschen und Material von A nach B bringen können. Haben wir viel zu wenig in Europa. Wir reden von Luftbetankungsfähigkeiten, also Flugzeuge, die lange Distanz fliegen müssen, in der Luft aufzutanken, damit sie nicht irgendwo zwischenlanden müssen, um betankt zu werden, dann sind sie halt ein Ziel. Wir reden vor allen Dingen von all dem, was satellitengestützte Aufklärung, nachrichtendienstliche Informationen, Kontrollfunktionen und so weiter angeht, für europäische Streitkräfte. Die stellen die Amerikaner zu über 70%. Und jetzt habe ich noch was vergessen. Genau. Und wir haben kaum Luftverteidigung und Marschflugkörper. So. Und jetzt kommt das Abschreckende. Der Punkt ist nämlich, dadurch, dass wir all diese Sachen nicht haben, sind wir nicht in der Lage, wenn man jetzt nur aus der Perspektive der Verteidigung denkt, ja, sozusagen, ich sage nicht, dass das Szenario ist, aber wenn Russland sich entscheiden sollte, vollumfänglich anzugreifen, haben die Russen all diese Fähigkeiten? Wir haben sie nicht. Und damit sind wir in der Hinterhand. Und das ist genau das, wo ich mir wünschen würde, dass das Geld dafür ausgegeben wird, primär. Kommen noch andere Sachen hinzu, kann man drüber reden. Aber das sind die zentralen Fähigkeiten, die Europa fehlen, sich gegebenenfalls gegen einen vollumfänglichen russischen Angriff zu verteidigen.
Das war jetzt unlauter, Herr Massala.
Das ist nicht unlauter. Das ist genau so, wie es ist.
Aber Herr Massala hat angefangen erstmal, also ich rede ja nur über die europäischen NATO-Staaten,
ja, 430
Milliarden. Aber Sie haben jetzt angefangen mit und die USA und dann fallen 70% weg. Sie wissen, dass die USA ein Militärbudget haben, das sprengt alle Vorstellungen.
Stopp.
Das ist ja.
Aber es geht nicht um das Militärbudget. Es geht darum,
aber Sie haben gesagt, die Fähigkeiten,
die Vereinigten Staaten sagen, das war Hegseth. Wir sind ja nicht
der Verteidigungsminister.
Mehr,
ne?
Ich rede nur über die europäischen
ganz kurz
NATO-Staaten.
Das Argument
ist das Szenario am Ende des Tages. Wenn das hier, was in den USA passiert, sich kulminiert, ja, stehen die Amerikaner nicht mehr zur Verfügung. Genau.
Die sind dann raus
und ja, dann haben sie nur die Europäer mit dem Verteidigungsbudget, das sie genannt haben. Genau. Aber die Fähigkeiten fehlen.
Warum ist das?
Das sind alles Fähigkeiten, da reden wir nicht über ein paar Millionen Euro, sondern da sind wir sehr schnell im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich,
ja,
um die überhaupt anzuschaffen und nur annähernd zu ersetzen. Darum geht's. Das ist das Szenario.
Und wenn diese Fähigkeiten brauchen wir, um uns verteidigen zu können.
Die gibt es nicht in Europa.
Herr Massala hat doch die richtigen Zahlen gesagt.
Die Bazookas,
das sind 70% liegen in den USA, aber die anderen 30% liegen hier.
Nochmal, ich sag immer, wo haben die Russen einen Vorteil? Die Russen haben einen Vorteil bei all dem, was ballistische Raketen und Marschflugkörper anbelangt. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Wir haben in Deutschland 8 Patriot-Batterien. Wenn Sie die gut positionieren, sind Sie in der Lage, Berlin zu schützen. Keine andere deutsche
Stadt...
Vor Luftangriffen. Vor ballistischen Raketen. Vor ballistischen Raketen. Keine andere deutsche Stadt könnte vor ballistischen Raketen geschützt werden. Also, Luftverteidigung...
Das ist unsere Fähigkeit.
Wir haben 8 Patriot-Batterien.
Wir könnten Berlin schützen, aber Hamburg schon nicht mehr, München nicht mehr, Köln nicht mehr.
Also diese Sendung würde dann hier nicht mehr stattfinden.
Landstudio ist weg.
8 Patriot-Batterien
für Berlin.
Wir haben nur 8 Patriot-Batterien in der Bundeswehr.
Ich weiß, aber brauchen Sie 8 für Berlin?
Ich gehe mal davon aus, bei der Größe der Stadt. Um das einigermaßen gut zu schützen, Frau, ja, Sie kriegen nicht viel, nehmen Sie noch eine zweite Großstadt dazu, aber wir haben in Deutschland, wie viel haben wir? Wir haben 5 oder 6 Millionen Städte. Die kriegen Sie alle nicht geschützt. Punkt.
Aber warum geben die Europäer so viel aus und haben trotzdem diese Fähigkeiten?
Darüber kann man ja reden. Offensichtlich braucht es natürlich, das Finanzierungsproblem ist natürlich nur der erste Schritt. Natürlich kann es nicht sein, dass man jetzt...
Es geht ums Ziel. Es geht
ja,
ums
natürlich,
Ziel
die Ziele Ziel müssen neu definiert werden, aber das hat ja Kollege Masala ja gerade getan. Ich will aber noch ein kurzes ökonomisches Argument machen, die 300 Milliarden. Russland ist inzwischen eine, was die Ökonomen eine Kommandoökonomie nennen. Die Preise.
Eine Kriegswirtschaft.
Ja, komplette staatliche Planwirtschaft. Die Preise, die da rumschwirren, die sind einfach bedeutungslos. Die bedeuten gar nichts. Okay? Ökonomisch gar nichts. Diese Zahlen 400, 300, die sind, selbst wenn Sie die Kaufkraft paritätisch korrigieren, die bedeuten einfach nichts. Ja, weil die Russen inzwischen komplett auf Kriegswirtschaft auf eine im Grunde genommen stalinistische Kommandowirtschaft umgestellt haben. Wollen Sie das in Europa? Das wollen wir doch nicht. Das heißt, wir müssen das Ganze mit einer Marktwirtschaft tun und noch unseren Sozialhaushalt, unsere sozialen Errungenschaften einigermaßen erhalten. Und dann kommen Sie natürlich genau, wie Carlo das gerade gesagt hat, auf die entsprechenden Summen. Jedenfalls am Anfang. Das heißt ja nicht, dass man jetzt jedes Jahr dann sozusagen für die nächsten 100 Jahre diese Summen ausgeben muss. Um aber die Amerikaner initial zu ersetzen, brauchen Sie diese Summen. Und wie gesagt, ich warne vor diesen reinen Zahlenvergleichen. Preise in Russland sind einfach ökonomisch bedeutungslos.
Außerdem kommt noch was anderes dazu, dass die die gigantischen sowjetischen Lager haben.
Ja, natürlich.
Also das darf man auch nicht vergessen. Genau. Allein wie viele gepanzerte Fahrzeuge, wie viele Panzer, die von der Sowjetunion übernommen haben. Also es sind Tausende, die einfach rumstehen und die nur herrichten müssen. Also das muss man ja auch noch mit berechnen. Und wie gesagt, dann Russland ist ein Land mit einem Budget und wir haben in Europa, wenn man die 27 nimmt plus die 2, 29 zersplitterte Budgets. Also es sind ja absolute Milchmädchenrechnung.
Aber da müssen wir besser werden.
Ich will noch mal eins sagen.
Also absolute Milchmädchenrechnung, die Sie da aufstellen.
Ich will noch mal eins zu den Zahlen reinschmeißen. Und das wissen Sie, Herr Van Aken. Bei Russland und China ist es so, also diese Greenpeace-Studie oder auch andere Studien, ne, die zu unterschiedlichen Zahlen dann kommen, die gucken natürlich auf den Verteidigungshaushalt. Wir wissen aber, dass in Russland und in China noch andere Kassen existieren, die wir nicht berechnen können. Der reale Verteidigungshaushalt dürfte höher liegen. Um wie viel, weiß keiner von uns.
Herr Masala, das stimmt doch nicht. Also das SIPRI-Institut benutzt ziemlich exakt am Ende die gleichen Kriterien, wie bei den Vereinten Nationen angewendet werden. Und natürlich wird da nicht nur auf den Einzelplan 14 geschaut. Das wissen Sie doch auch.
Ja, aber der sehr genau ist doch gar nicht bekannt.
Aber das SIPRI-Institut wird auch nicht. Das war doch immer auch das Problem mit der Sowjetunion.
Nein,
wir wussten nie, wie viel
tun Sie
Geld...
Jetzt so. Also da bewegen wir uns plötzlich auf dem Feld, wo Sie sagen, alles Fake News. Nee,
das sage ich. Nein, stopp. Den Vorwurf lasse ich mir nicht gefallen.
Sehr saubere Zahlen.
Das ist nicht. SIPRI hat das Problem, SIPRI ist das Stockholmer Institut für Friedensforschung.
So, danke.
Ich sage jetzt mal, der Goldstandard in der Wissenschaft für den Vergleich.
Und die nehmen, was sie bekommen
ist das,
können.
Ist das IISS in London mit der Military Balance. Die kommen, kaufpreisbereinigt, und egal, ob das jetzt eine Zahl ist oder nicht, kommen zu dem Ergebnis, dass das russische Budget geringfügig größer ist als das europäische. Nur mal, um zu zeigen, was für eine Differenz es in Zahlen gibt. Also von der Greenpeace-Studie, die Sie zitiert haben, die 300 Milliarden zu 420, kommt SIPRI halt zu 457 Milliarden bei den Europäern und 461 Milliarden bei den Russen. Also von daher sind diese ganzen Zahlenspielereien zeigen, was für ein Problem wir haben, wirklich das Ganze sozusagen
oder
zu berechnen.
Selbst die Zahlen sind ja Augenhöhe. Und was ich immer nicht verstehe, dann heißt es immer, oh, die Europäer kriegen das nicht hin und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht.
Das
und dann
ja nicht
wird immer
Argument.
So getan, als ob in Russland alles funktionieren würde. Und wenn ich mir angucke, was am 24. Februar 2022 passiert ist, wie Russland irgendwie mit seiner ganzen Kolonne im Schlamm vor Kiew stecken geblieben ist, also jetzt hier so zu tun, in Russland ist die Rüstung alles super, da funktioniert alles hervorragend und bei uns nicht.
Das sagt doch keiner.
Aber all dieses, was es hier an Schwächen gibt und so weiter.
Das hat keiner gesagt.
Das sagt doch keiner.
Sie haben zum Beispiel gesagt, zwischen den 27 oder 29 Staaten, das nicht funktioniert. In Russland funktioniert auch vieles nicht. Und deswegen, finde ich, kennen wir uns auf die Zahlen.
Mich das war nicht das Argument. Allerdings kommt noch was anderes dazu. Wenn wir das alles so gemacht hätten, wie Sie vorgeschlagen haben, nämlich die Ukraine nicht mit militärischer Ausrüstung oder mit Waffen zu unterstützen, dann wäre nicht diese Panzerkolonne gar nicht stecken geblieben. Nämlich, dass die Ukraine überhaupt noch existiert, das liegt eben daran, dass gegen ihren Widerstand die Europäer und die Amerikaner, denen Flugabwehr geliefert haben, Panzerabwehr geliefert haben, dass die Ukraine sich verteidigen kann. Ihr Vorschlag war, ihnen nichts zu geben an militärischer Unterstützung. Und wenn wir das gemacht hätten, wenn alle das gemacht hätten, was Sie vorgeschlagen hätten, dann wäre die Ukraine inzwischen ein großes Schlachthaus und die russischen Panzer würden an der polnischen Grenze stehen. Und das muss man sozusagen auch noch dazu. Erstens war Ihr Argument verdreht und zweitens sozusagen muss man Ihr Argument auch mal ernst nehmen. Wie gesagt, das, was Sie vorgeschlagen haben, sollten wir mal zu Ende diskutieren. Ja. Und dann sieht man nämlich, was für eine Konsequenzen das hätte für die Menschen in der Ukraine.
Dann würde ich jetzt noch mal sagen, was wir damals vorgeschlagen haben. Am 25. Februar 2022, ein Tag nach dem vollumfänglichen Angriff, hätte die Europäische Union zum Beispiel ein 100-prozentiges Ölembargo verhängen können. Damit hat der Kreml nicht gerechnet. Diese Öleinnahmen haben im ersten Jahr die Kriegskasse des Kremls verdoppelt und verdreifacht. Wenn die EU diesen Schritt gegangen hätte damals, dann hätte sich die gesamte Kostennutzung und die ganze Kriegskostenrechnung des Kremls komplett gedreht. Mhm. Und ich sage Ihnen, die Friedensverhandlungen in Istanbul im April 2022 hätten ein völlig anderes Ergebnis gehabt. Das hätte uns sehr viel Geld gekostet, aber Geld war damals ja da. 100 Milliarden wurden ja verabschiedet. Das war unser Vorschlag.
Sie haben mir widersprochen.
Das war unser Vorschlag und mit dem Vorschlag wären wir schon lange sehr viel weiter bei Verhandlungen. Ihr Vorschlag mit den ganzen Waffenlieferungen hat uns keinen Millimeter näher an Verhandlungen gebracht. Wir brauchen doch Verhandlungen.
Entschuldigen Sie mal. Ich habe vorher gesagt, Ihr Vorschlag war, dass wir keine Waffen geliefert haben. Da haben Sie gesagt, das stimmt nicht.
Mein Vorschlag war, dass wir stattdessen was anderes tun. Das dürfen Sie nicht verschweigen. Ich habe nie gesagt, nichts tun.
Herr Verlag,
und meine Erfahrung als Friedensforscher ist, zwischen militärischer Denke und gar nichts tun, gibt es immer ganz viel anderes, was man tun kann. Und wir haben dazwischen sehr viele Vorschläge gemacht. Die hätte man umsetzen können, dann wären wir heute viel weiter.
Und Sie glauben wirklich, Herr von Aken, dass Russland, das damals eine mit mehreren 100 Milliarden Euro gefüllte Kriegskasse gehabt hat, massiv aufgerüstet war, dass wenn man der Ukraine keine Waffen zur Verfügung gestellt hätte und deshalb die russische Armee innerhalb dann wirklich von 14 Tagen die Ukraine erobert hätte.
Das ist doch Quatsch.
Doch ohne Waffen, ohne
keine
das.
Entschuldigen Sie mal. Waffe ist in 14 Tagen da gelandet. Das wissen Sie doch genauso.
Doch, die sind da gelandet. Also wenn man die nicht zur Verfügung gestellt hätte, dann wären die russische Armee durchmarschiert. Glauben Sie, dass nach einem Ölembargo sich die russische Armee, nachdem sie das gesamte Ukraine erobert hätte, wieder zurückgezogen hätte?
Das ist ja
an Naivität kaum zu überbieten.
Ganz kurz. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Mich würde gerne der Blick nach vorne einmal interessieren. Ich habe gleich eine Frage zur deutschen Innenpolitik an Sabine Rennefanz. Aber erst noch ganz kurz an Sie die Frage, Herr van Aken, für die Zukunft jetzt. Das, was die Amerikaner jetzt machen, sagen, wir liefern keine Waffen mehr. Würden Sie sagen, das sollte Deutschland auch so machen? Wir liefern keine Waffen mehr.
Stattdessen was anderes tun. Militärische Frage.
Sie würden sagen,
es gibt
nein.
zwischen Waffenlieferung und Nichtstun ganz viel anderes. Und ich will über das andere reden.
Genau, so, aber Sie würden
sagen wir als allererstes Schuldenschnitt, sagen wir auch schon seit 3 Jahren, das braucht die Ukraine unbedingt. Warum diskutieren wir nicht eigentlich mal über Schuldenschnitt?
Würden keine weiteren Waffen liefern. Ich will es nur verstehen, will die Position verstehen.
Nur, wenn wir andere Dinge tun. Darum geht es.
Wir tun ja auch andere Dinge.
Wir
haben zum Beispiel Sanktionen gegen Gazprom
erlassen. Sie dürfen sofort, ich muss gleich handgreiflich werden. Ich habe eine Frage an Sie, Frau Rennefanz, und zwar, was wir hier erleben, das ist letzten Endes ja auch Demokratie. Das ist ein bisschen mühsam, da muss man diskutieren, da muss man gute Argumente bringen, da muss man auch überzeugen, da muss man gewinnen und so weiter. Das dauert, das erfordert Geduld, das ist kein einfacher Prozess. Das ist im Grunde das hier im Kleinen auch, was jetzt sozusagen politisch ansteht. Wie finden Sie es in dem Zusammenhang, dass da heute über sehr, sehr viel Geld, Milliarden verhandelt und offenbar gesprochen worden ist, die in Zukunft ausgegeben werden sollen, auch um Deutschland aufzurüsten? Und das alles jetzt noch ganz schnell mit Hilfe dieses alten Bundestages einmal sozusagen gesetzt werden soll. Nach einer Bundestagswahl, die gerade stattgefunden hat und mit Hilfe einer Regierung, die ja abgewählt ist und deswegen faktisch ja gar nicht mehr im Amt ist. Ist das komisch?
Ja, ich finde es komisch. Darf ich trotzdem noch mal was zu Anton Hofreiter sagen? Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass das in den letzten 3 Jahren alles so super mit der Strategie gelaufen ist. Wir liefern immer mehr Waffen. Also die Ukraine ist ja trotzdem ein Schlachtfeld. Es sterben irgendwie hunderttausende Menschen auf beiden Seiten. Es spielen sich furchtbare Tragödien ab. Wir wissen das alles. Und ich glaube, es ist schon einfach ein Fehler gewesen. Jürgen Habermas hat es 2023 gesagt, Plädoyer für Verhandlungen. Wir standen blank da. Wir haben keine Szenarien entwickelt. Es gibt diese ganzen Thinktanks in Deutschland, diese ganzen Denkfabriken, die kriegen alle Geld für Szenarien, die entwickelt werden sollen. Diplomatie, da ist so wenig passiert. Das finde ich so enttäuschend. Und da haben wir auch eine Verantwortung. Lassen Sie mich meinen Punkt machen. Ich habe Ihnen auch zugehört. Das finde ich einfach sehr, sehr bitter. Ihr Ziel war doch, Putin so zu schwächen. Sie haben doch gehofft, dass wir Putin besiegen können. Und jetzt zeigt sich eben, wir schaffen das so nicht. Wir können uns, und wir als Europäer, wir haben die Verantwortung, wir können gegen eine Nuklearmacht, können wir nichts tun. Und es ist auch leider ja so, dass wir diese Pläne jetzt zwar haben können, die Verteidigung aufzustocken. Und ich finde das auch im Übrigen richtig. Ich bin keine Pazifistin. Aber das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. Diese ganzen Systeme, das dauert so lange. Wir sind so dermaßen abhängig.
Wir sind so dermaßen abhängig
von den Amerikanern. Also das war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst.
Aber was ist denn die Schlussfolgerung daraus? Also sowohl was die Ukraine angeht, hätte man dann einfach sagen können, okay, dann macht halt, wir liefern nichts, wir helfen euch auch nicht. Weil nee, umgekehrt nicht geht das Argument
ich
ja auch.
Beides.
Man könnte
ich
ja auch
nicht,
haben,
man sollte
was, die, ich einmal kurz nur das genau. Argument. Man könnte ja auch das Argument machen, und das würde wahrscheinlich Herr Masala machen und auch Anton Hofreiter, weil wir sehr zögerlich und nicht wirklich entschlossen geholfen haben, ist die Ukraine heute in der Lage, in der sie ist. Genau. Weil wir vielleicht so zögerlich waren in den ersten 8 Monaten, hatten
die Russen
die Chance, sich richtig einzugraben über einen ganzen langen Winter. Ja. Und jetzt sind wir in der Situation, in der wir sind. Weil wir so zögerlich waren, sind da so viele hunderttausend Menschen auf beiden Seiten übrigens gestorben.
Das Argument ist falsch, wenn man die Prämisse falsch macht. Genau.
Das Argument ist so. Aber auch falsch, wenn man auf einer Basis von einer falschen Analyse vorangeht. Und,
meine Frage wäre nur, was wäre denn dann sozusagen nach Ihrer Ansicht zu tun? Und Sie haben meine erste Frage nicht vergessen. Was bedeutet das eigentlich demokratietheoretisch? Also in diesem Land jetzt, genau. Wir erleben da ja gerade auch einen harten politischen Wortbruch. Wir hatten Carsten Lindemann in der vergangenen Woche hier, der sich sehr, sehr, sehr darum bemühte, irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass für die Union nichts wichtiger ist als die Einhaltung der Schuldenbremse. Und auf die harte Frage, wird die Schuldenbremse bleiben, kam immer wieder die Antwort, wir müssen alles dafür tun, dass sie bleibt. Heute weiß ich, wie das gemeint war. Also hat sich sehr bemüht, hat halt nicht geklappt. Ja. Was ist denn da heute passiert?
Ja, also es gab ja auch diese Äußerung von März in der Runde mit Sandra Maischberger und Ilna, wo er gesagt hat, das kommt nicht, das machen wir nicht zuerst und so. Das auf gar keinen Fall. Und ich erinnere mich auch, dass er eigentlich erst mal gucken wollte,
aber da hat er eigentlich die Tür schon aufgemacht, ne?
Ja, er hat sie aufgemacht, rhetorisch, aber man dachte doch, es würde ein bisschen länger gehen. Also
Lindemann hat sie immer wieder zugemacht und er hat sie immer wieder aufgemacht.
Genau,
das war das
und
Spiel.
Es war auch nicht klar, wie das Wording ist, Schuldenbremse reformieren oder Sondervermögen. Mhm. Also da merkte man, hinter den Kulissen wird
da richtig
gezogen und da passiert was. Und es ist ja im Prinzip auch richtig, dass sich was ändern muss. Also von den Kommunen bis zum Bund, wir brauchen Handlungsfähigkeit.
Und auch bis zur Verteidigung, da sind wir uns möglicherweise sogar einig.
Da sind wir uns, also ich zumindest auch einig. Aber
um diese Summen jetzt, um die es da jetzt geht.
Diese Summen und vor allen Dingen das Prozedere. Ich finde das wirklich problematisch, einfach aus demokratietheoretischen Gründen. Die Leute haben gewählt und jetzt wird irgendwie mit einem ganz anderen Parlament noch mal schnell was durchgeboxt, entschieden. Warum sagt man nicht, wir konstituieren jetzt erstmal diese neue Regierung und dann verhandeln wir auch mit der Linken? Also das habe ich sowieso nicht verstanden, dass es irgendwie in der CDU immer Kräfte gibt, die sagen, nee, mit denen kann man nicht reden. Verstehe ich nicht. Also wenn wir wirklich sagen, wir haben ein Problem mit dem Vertrauen in Demokratie und die Stimmen werden nicht ernst genommen der Leute und jetzt wird was gemacht, was vor der Wahl ganz anders postuliert wurde und wir machen das auch noch schnell, bevor die neue Regierung antritt. Wozu haben wir dann gewählt? Hätten wir vielleicht das
also demokratietheoretisch stimme ich Ihnen völlig zu.
Das würde mich interessieren, die ganze Runde. Wie sehen Sie das?
Alles machen sollen.
Aber schlaue Leute.
Als Ökonom würde ich sagen, ist es, wenn wir jetzt mal den ökonomischen Aspekt, ist es schon gut gemacht.
Und zwar aus folgendem Grund, weil eben jetzt, und das ist eben wichtig, die Verteidigungsindustrie, hauptsächlich die Verteidigungsindustrie, aber auch die Bauindustrie, also die Infrastruktur liefern muss, das sind Industrien, die langfristige Ansagen brauchen. Ja, die kann mit diesem absurden Jährlich- und Jährigkeitsprinzip, das das Verfassungsgericht da 2023 oder wann es war, reingeschrieben hat, einfach so kann man keine Fiskalpolitik machen. Und es ist wirklich wichtig, dass man das jetzt endlich überwunden hat, damit und klare Ansagen für diese Industrien bestehen, entsprechend Leute einzustellen, möglicherweise eine etwas schrumpfende Autoindustrie zu absorbieren, was Arbeitnehmer angeht.
Indem man dort sozusagen jetzt nicht mehr Autos herstellt, sondern Schützenpanzer?
Ja, möglicherweise Panzer, beziehungsweise modernere Technologien. Ich würde immer, das muss Carlo beurteilen, wie viel Panzer wir noch brauchen, sondern zum Teil auch Hightech-Drohnen zum Beispiel. Ja, denn auch da gibt's, es wird ja immer gesagt, Panzer, das ist Schrott, das ist an Zivilen nicht nutzbar. Viele der neuen militärischen Technologien werden natürlich in Zivilen Nutzen haben und werden gigantisches Wachstumsprogramm auch für Deutschland darstellen. Gerade was die Steuerungstechniken von Drohnen angeht, die KI, die da drin steckt und so. Also das ist auch ein Zukunfts- und Wachstumsprogramm. Jetzt kann man sagen, wir würden gerne Wachstum anders generieren, aber ich würde sagen, gegeben, dass man das, da bin ich ja mit Anton Hofreiter und Carlo einig, dass wir das machen müssen, gibt es auch ökonomisch sozusagen noch gute Nebeneffekte. Okay. Also ökonomisch ist es gut designed. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Politisch ist es auch ziemlich clever gemacht, weil was sie jetzt machen ist, dass da, wo die Linke nicht zustimmen wird, nämlich was das Verteidigungsbudget angeht, das machen wir jetzt schon unbegrenzt. So ist es ja designed. Während für die Infrastruktur, das haben wir begrenzt auf 500 Milliarden. Wenn das aber zukünftig erhöht werden muss, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die Linke verweigern wird. Insofern ist es auch politisch sehr clever abgesichert gegenüber möglichen Blockaden im nächsten Parlament. Dass das verfassungstheoretisch, okay, demokratietheoretisch eine dreckige Nummer war, vermutlich.
So, wie sieht der Parlamentarier in der Runde das, oder die beiden, wie sehen Sie das? Herr Hofreiter, Sie erstmal.
Herr Merz hat sich an die Macht gelogen, kann man es ganz hart sagen, denn es war immer klar, dass, wenn er wirklich die Wahlen gewinnt...
Harter Satz. Ja. Friedrich Merz hat sich an die Macht gelogen.
Ja, weil es war von Anfang an klar, wer auch nur ein bisschen rechnen konnte, wenn er Bundeskanzler wird, wenn er die an die Macht kommt, dann wird es nicht mehr haltbar sein. Also ich meine, Herr Linnemann war ja bei Ihnen in der Sendung, das war ja fast lachhaft. Es war vollkommen klar.
Es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, weil klar war, was da passieren wird.
Es stimmt nicht, was er sagt. Es kann nicht stimmen. Nicht in dem Moment.
So würde ich das nicht sagen. Er war guten Willens, aber es war klar, es wird nicht funktionieren.
Nein, er war nicht guten Willens. Also, nämlich, so doof ist auch Herr Linnemann nicht, dass er nicht weiß, dass
er Volkswirt.
Eben, genau, dass das nicht klappt.
Aber werden Sie denn mit abstimmen? Das ist die Frage nächste Woche.
Naja, es braucht eine Zweidrittelmehrheit für uns. Wir haben bis jetzt die Pressemitteilung. Ich habe mit unseren Vorsitzenden geredet. Die werden morgen verhandeln. Und dann wird man sehen, ob das im Detail so ist, dass wir zustimmen können. Nämlich so deren Methode, so friss Vogel oder stirb. Also, die brauchen unsere Stimmen im alten Bundestag. Im neuen Bundestag brauchen sie unsere
Stimmen.
Es kann
sein, dass sie es kann sein, dass sie diese Stimmen verweigern?
Wir werden mit denen drüber verhandeln müssen. Weil nämlich, wie gesagt, diese Vorstellung.
Was heißt verhandeln? Also was kriegen Sie?
Wir wollen erstmal einen ersten Schritt genau sehen, wie das ausschaut. Da muss natürlich schnell entschieden werden. Wir sind natürlich dafür, dass das Geld zur Verfügung gestellt wird. Aber der Teufel steckt im Detail. Wir wollen auch nicht, dass es so gemacht wird, dass am Ende vom Bundesverfassungsgericht scheitert. Das wäre eine Katastrophe für uns alle. Deswegen muss das auf alle Fälle so gestaltet sein, dass wir davon überzeugt sind, dass das nicht vom Bundesverfassungsgericht scheitern. Okay. Und dann sind wir der Meinung, wir brauchen auch eine grundlegende Reform der Schuldenbremse, denn wir brauchen ausreichend Flexibilität. Immer Carlo hat es ja auch gesagt, wir brauchen Satelliten. Sind die Satelliten wirklich im 14er Haushalt? Wir brauchen Aufklärungskapazitäten. Wir brauchen Cyberabwehr. Cyberabwehr hat der US-Verteidigungsminister gesagt, also die Cyberabschreckung, die ziehen sie aus Europa zurück. Mhm. Total gefährlich für unsere gesamte Infrastruktur. Die liegt bei uns im Innenministerium. Da werden wir Unmengen Milliarden brauchen, um sicherzustellen, dass nicht unsere Krankenhäuser plötzlich geschlossen runterfahren, dass unsere Kraftwerke nicht plötzlich Strom geschlossen runterfahrt, da brauchen wir richtig, richtig viel Geld. Das ist ein klassischer Verteidigungshaushalt. Also über all das muss man reden. Nämlich sonst sind wir wieder zu kurz gesprungen. Und das müssen die uns deutlich machen, dass sie wirklich ein Paket vorlegen, das funktioniert. Okay. Und dann muss es auch gesamtgesellschaftlich funktionieren. Also es gibt auch so Fragen wie Transformation und Klima noch, die auch nicht einfach weggehen. Deswegen, die müssen uns da was Vernünftiges vorlegen. Puh. Man darf Stimmen nicht als garantiert annehmen. Ja, so funktioniert Demokratie nicht.
Ja, deswegen sagte ich das vorhin, Herr van Aken. Sie jetzt werden nicht zustimmen?
Also ich finde das mit dem alten Bundestag unmöglich. Das hat Frau Rennefanz doch recht.
Also Sie werden nicht zustimmen, heißt das?
Stand heute nicht. Wir lassen das ja juristisch prüfen.
Und wenn es der neue Bundestag wäre und Sie würden jetzt über dieselben Dinge dann verhandeln?
Dann wird immer gesagt, Schuldenbremse weg, stimmen wir immer zu. Da muss auch niemand mit uns reden, da muss auch niemand verhandeln.
Aber Sondervermögen Bundeswehr, Herr van Aken, darum
Wofür brauchen wir ein Sondervermögen?
Meine simple Frage ist, würden Sie dafür stimmen, ja oder nein? Das ist eine ganz einfache Frage.
Egal,
Schwarz, Sondervermögen, Weiß, 1-0.
Sondervermögen brauche ich nur, weil es die dumme Schuldenbremse gibt. Deswegen sagen wir, lass das alles sein mit dem Sondervermögen, mach die Schuldenbremse weg und dann ist es ein ganz normaler Haushalt.
Das ist
die
einzige saubere Lösung. Das ist es ja gerade nicht. Ne? Also Sondervermögen Bundeswehr würden Sie nicht zustimmen?
Nee, das nicht. Auch nicht im neuen Parlament, da stellt sich ja eine Frage. Okay. Und deswegen finde ich das gar nicht so ökonomisch gut gemacht. Weil... Wer bezahlt dafür? Weil das sind jetzt erstmal Schulden, die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Genau. Und jetzt hören wir schon die ersten Wirtschaftswissenschaftler, die diskutieren, wird das Elterngeld gekürzt oder wird die Rente gekürzt? Und kann das wirklich sein, dass jetzt die armen alten Rentner und Rentnerinnen irgendwie die Panzer bezahlen? Das kann doch nicht richtig sein.
Das ist auch der harte populistische Ausfallschritt.
Völliger Populist.
Herr van Aken, bitte, ich schätze Sie sehr, aber hier zu sagen, sollen jetzt die armen Rentner einen neuen Panzer bezahlen? Das ist echt. Ja, das ist auch, Sie haben gerade gesagt, das ist nicht lauter. Das war auch nicht lauter.
Aber dann sage ich,
es ist zu machen hart,
wir doch
einen
Vorschlag Vermögenssteuer. Was ist denn daran populistisch?
Kann man sich ja überlegen.
Aber ganz kurz.
Natürlich.
Aber das ist entscheidend. Ich habe noch mal eine Frage. Ich habe noch mal eine andere Frage in dem Zusammenhang. Neues Parlament. Sie haben mit der AfD gemeinsam diese Sperrminorität. Angenommen, die AfD sagt, wir stimmen auch nicht zu. Und dann hängt es an Ihnen.
Ganz einfache Regel.
Verhindern Sie das gemeinsam mit der AfD?
Ganz einfache Regel. Ich werde niemals mit der AfD für etwas stimmen. Also für ein Gesetz. Nee,
aber dagegen. Ich frage ja dagegen.
Und dagegen. Also was meinen Sie, wie oft in deutschen Landes- und Bundesparlamenten irgendwie Regierungsvorlagen abgelehnt wurden von den Grünen, von den Linken, von der SPD, von der CDU, mit der AfD.
Also Sie würden im Zweifel auch mit der AfD gemeinsam gegen dieses Sondervermögen Bundeswehr stimmen?
Ich stimme gegen Vorlagen der Bundesregierung. Wenn ich sie falsch finde, stimme ich dagegen. Und damit heißt es, dass ich nie etwas gemeinsam mit der AfD...
Ich verstehe schon Ihren Punkt, worum es Ihnen geht.
Aber das ist ein ganz entscheidender Unterschied, weil was Sie sonst machen
Aber im Ergebnis kann es darauf hinauslaufen. Darauf will ich hinaus. Sie verstehen mich ja ganz genau.
Das ist ganz oft passiert.
Okay. Sie würden das in Kauf nehmen. Ich will es nur verstehen.
Ich habe immer so den Eindruck, dass der Antifaschismus aber so an der Ostgrenze der Europäischen Union endet. Also das ist so mein Eindruck, den ich habe.
Die Grünen gemeinsam mit der AfD Dinge abgelehnt. Weil natürlich stimme ich gegen Regierungsvorlagen, wenn es falsch ist. Das haben wir in der letzten Legislatur 100-mal gemacht.
Da es kommt Anträge, aber auch auf die Inhalte abgelehnt. Drauf an.
Ja, und auch den größeren Kontext, über den wir heute
gesprochen haben. Das russische Regime ist ein faschistisches Regime und dem muss man sich halt auch entgegenstellen.
Sie leben jetzt immer noch im vorletzten Jahrzehnt. Nee. Hier sitzt niemand, der ein Kreml-Freund ist. Da haben Sie wirklich was verpasst. Unsere Partei, die Linke, ich persönlich
bestreite nie. Dass es ein faschistisches Regime ist? Bestreiten Sie das?
Nicht. Gut. Nein.
Gut. Also, und am faschistischen Regime, das militärisch angreift, muss man sich halt auch mal entgegenstellen. Und nicht einfach nur sagen so, ja, aber darüber reden wir jetzt nicht, wir reden gern über was anderes.
Ich habe gesagt, wir haben ein Verhältnis von 430 zu 300. Das reicht für eine EU-Landesverteidigung.
An die Ukraine.
Worüber reden Sie? Wir reden gerade darüber.
Ich rede darüber, dass man sich einem militärisch aggressiven, faschistischen Regime sich auch militärisch entgegenstellen muss.
Man muss sich ihm entgegenstellen.
Sich auch mal militärisch entgegenstellen.
Man muss sich ihm entgegenstellen. Wir haben immer gesagt, wir müssen uns ihnen entgegenstellen. Dass Sie nur militärisch denken, ist Ihr Problem.
Aber ich denke viel breiter. Nennen Sie mir irgendeinen Faschismus in der Geschichte, denn
wir müssen uns diesem Regime
in allen Bereichen ja, entgegenstellen. Deswegen ist die Dichotomie falsch.
Die Dichotomie
also es geht nicht nur ums Militärische und es geht nicht nur um das andere. Es ja. geht um genau. beides. Genauso wie es bei der Ukraine-Unterstützung genauso wie okay. es bei der Ukraine-Unterstützung um Sanktionen und Waffen ja,
natürlich.
Geht. Und auch um humanitäre
Hilfe. Man sollte die humanitäre Hilfe. Man kann, das Argument ist ja immer, man kann das eine ja tun, ohne das andere zu lassen. Das Problem ist aber, seit 3 Jahren wird in Deutschland ausschließlich über das Militärische geredet. Ausschließlich. Und alle anderen Alternativen werden immer weggenommen. Okay. Und wir wissen aber
wir
jetzt,
haben ganz am Anfang über Embargos,
Die EU ist bei ihrem wievielten Sanktionspaket, da kann man jetzt gerne diskutieren. Und da kommen wir sicherlich genau. darin überein, ja. dass sozusagen das nicht ausreichend Absolut. Ist, dass da noch viel zu viele Lücken sind. Sind wir, glaube ich, einig. Aber die EU ist, glaube ich, beim 12. Sanktionspaket
mittlerweile. Nee, wir sind schon weit.
Oder noch weiter.
Also ich würde gerne zum Schluss, Entschuldigung, wir sind gleich am Ende der Sendung.
Frau Rennefanz, ganz kurz. Erstmal in der Sendung haben wir über Embargos, über Energieembargos
gesprochen. Ja, es ist wahr.
Genau, und deshalb, man muss halt alles tun. Man muss faschistischen Regimen sich mit allen entgegenstellen.
Der Punkt ist gemacht, Herr Hofreiter.
Demokratisch, mit Sanktionen und auch militärisch.
Ich würde gerne zum Schluss und am Ende der Sendung Frau Rennefanz fragen, Frau Rennefanz, Sie als politische Beobachterin, das jetzt hier auch so leibhaftig mitgekriegt hat, ich sage nochmal, ne, war so ein bisschen, wie es demnächst im Bundestag auch abgebildet sein wird. Was kommt denn da auf Deutschland zu?
Was kommt auf Deutschland zu?
Ich meine jetzt auch mit wirklich konkret, ne, auf diese Sperrminorität, auf die Frage, dass man sagt, naja, so, wir stimmen prinzipiell gegen Regierungsvorlagen. Wenn die AfD dann ihre Spielchen spielt, dann haben wir plötzlich ein Thema. Dann blockieren wir uns. Und dann gehen wir in eine Situation rein, in der es sehr, sehr schwierig wird, überhaupt noch irgendwas zu bewegen. Und dann kommt Demokratie auch an ein Ende.
Naja, wir sind da schon mittendrin in diesen Kämpfen. Also, und es wird auch mehr Verteilungskämpfe geben. Also das ist ja jetzt schon angedeutet worden. Ich glaube, das ist kein Hirngespinst. Ich glaube, dass es wirklich hart wird, weil es eben auch so viele innenpolitische Probleme gibt. Und das ein Thema, die innere Sicherheit ist auch ein wichtiges Thema, der innere Zusammenhalt. Und das ist was.
Geht genau um solche Debatten.
Das ist was, was ich wirklich irgendwie flöten gehen sehe, auch durch solche Manöver wie jetzt im Bundestag geplant. Es ist überhaupt noch nicht klar, ob das Verfassungsgericht damit mitmacht, ob es da eine Klage gibt. Also das sind alles sehr, sehr ungemütliche Zeiten. So. Und ich glaube, wir tun irgendwie alle gut, irgendwie uns rhetorisch vielleicht ein bisschen zu mäßigen und auch irgendwie andere Argumente zu hören.
Und wird möglicherweise, darüber haben Sie neulich, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Stück geschrieben, wird vielleicht dazu führen, dass wir über so Begriffe wie Brandmauern und Nichtvereinbarkeitsbeschlüsse und all diese Dinge nochmal ganz neu nachdenken müssen.
Ja klar,
müssen.
Aber ich meine, im Osten, dafür wird jetzt gar kein Interesse mehr bestehen, ganz ehrlich, weil die Probleme so groß sind, dass niemand mehr in den Osten gucken wird. Und
ich finde, dazu sollten wir noch mal eine eigene Sendung machen, weil das wirklich spannend ist. Danke Ihnen ganz herzlich allen. Viel gelernt heute und auch gelernt vor allen Dingen, dass es nicht einfacher wird in den nächsten Monaten und Jahren. Wir schauen nach Amerika auf das, was heute Nacht dort passiert. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.